Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine ganz besondere Sendung für Sie vorbereitet. Ja, vorbereitet, wir machen sie jetzt gleich live. Ich habe einen Herrn eingeladen, der ich schon seit vielen, vielen Jahren begleiten darf, durch sein Leben durch, er mir durch meins. Dass es QS24 überhaupt gibt, ist natürlich auch wesentlich sein Verdienst, dass es so steht, wie es heute steht. Und deshalb ist es mir eine große Ehre, Ihnen wirklich ein Genie vorstellen zu dürfen in der Person von Markus Schmicke. Ganz herzlich willkommen, lieber Markus.
Danke, grüß dich, Alexander.
Markus, ich möchte gerne unseren Zuschauerinnen und Zuschauern dich ein bisschen mehr vorstellen. Dass du der Erfinder bist, der Entwickler von TimeWave, ich glaube, das wissen eigentlich schon alle. Aber wie du eigentlich zu diesem Genie geworden bist, du hast noch viel, viel mehr in deinem Leben gemacht, das möchte ich gerne ein bisschen von dir hören.
Danke für die netten Komplimente. Die kann ich nur in dem Sinne stehen lassen, als dass jeder Mensch von Natur her, sagen wir mal, jedes Kind ist von Natur her ein Genie oder besitzt ein Genie. Und es ist eigentlich die Aufgabe der Gesellschaft und der Menschen und der Eltern, dieses Genie herauszubringen und zu fördern. Leider ist unser Schulsystem nicht immer geeignet, das zu tun. Es fehlt ihnen teilweise die nötige Sensibilität und auch Kreativität, um das Genie des Einzelnen hervorbringen zu lassen. Und auch in der Gesellschaft bedarf es eigentlich neuer Wege zu gehen, um das Potenzial, was in jedem einzelnen Menschen steckt, wirklich nutzen zu können. Weil wie gesagt, in irgendeinem Bereich ist jeder Mensch genial und kann Außergewöhnliches leisten.
Haben dich denn deine Eltern so gefördert? Ich meine, du hast ja von Kind auf, glaube ich, fangen wir mal an, du wurdest ja Konzertpianist. Also auf hohem Niveau, haben dich deine Eltern da getrieben oder hast das deine eigene Leidenschaft?
Nein, meine Eltern haben mich ganz und gar nicht getrieben, in keiner Form. Ich bin da also auf all diese verrückten Einfälle, was ich auch so in meiner Jugend gemacht habe, bin ich wirklich selber gekommen. Aber was ich dazu sagen muss, meine Eltern haben das wirklich immer gefördert. Also in dem Moment, wo ich glaube, ich war 7 und wirklich den Wunsch entwickelte, Klavier zu spielen. Es war kein Geld im Haushalt vorhanden, um ein Klavier zu kaufen, aber ich bekam zunächst einmal eine Orgel, auf der ich spielen konnte. Das ist natürlich begrenzt und das dauerte auch nicht lange. Der Wunsch nach einem echten Klavier war sehr groß und dann kam ein Klavier, das sich leider nicht mehr stimmen ließ. Das konnte also den Zweck nicht ganz erfüllen und so. Dann gab es irgendwann ein Klavier für 500 Mark, da haben meine Großeltern noch dazu gelegt und ich konnte dann auch tatsächlich Klavier spielen und meine Eltern haben mir wirklich alles ermöglicht. Aber auf Ideen musste ich selber kommen. Und das ist, glaube ich, auch, wie es funktioniert. Weil keiner kann einem jungen Menschen sagen, was gut für ihn ist oder was er jetzt gerade lernen sollte oder für was er sich interessieren sollte. Deswegen finde ich auch den Ansatz so gut, den es in den Schulen von Maria Montessori gibt. Meine eigenen Kinder gehen auf eine Montessori-Schule. Da ist ja die Idee erstens, hilf mir, es selber zu tun. Das heißt, der Lehrer ist eigentlich nur dazu da, dem Kind, dem Schüler zu helfen, es selber zu tun. Und zwar was? Nämlich das, wofür das Kind sich gerade interessiert.
Ja, genau.
Was dem Schüler gerade innerlich brennt vor Neugier. Hm. Ja, und das hat jeder Mensch. Es hat jedes Kind. Jedes Kind ist neugierig und möchte Dinge entdecken und lernen. Hm. Und wenn wir das fördern, also bei mir haben meine Eltern das gefördert.
Mhm. Aber es hat ja dann nicht geendet wie bei vielen Leuten, die dann einfach irgendwann mal Klavier spielen konnten. So hast du es ja zum Perfektionismus gemacht. Und auf der anderen Seite eine nächste Leidenschaft entwickelt, wo du dann mit 4, 5 Leuten gleichzeitig dann noch Schach spielst.
Naja, das lief sehr stark parallel. Ich glaube, ich habe auch mit 7 oder 8 angefangen, Schach zu spielen, erstmal für mich selber. Ich hatte einen Onkel, ich glaube, mein Vater hat es mir beigebracht und ich hatte einen Onkel, der leidenschaftlich gerne spielte. Der war Pilot in der Swiss Air, hat die ganz großen Jumbos und so geflogen und mit dem habe ich gespielt und ja, habe mich erstmal selber weitergebildet über Bücher und mit 12 kam dann die Schulmannschaft und dann eben auch in den Schachclub und dann habe ich sehr schnell angefangen, Turniere zu spielen und das war dann Das war dann immer so ein kleiner Konflikt zwischen Klavier und Schachspielen, weil beides erfordert eigentlich sehr viel Arbeit. Meine Klavierlehrerin, das war die letzte lebende, also es war eine Meisterschülerin von Wilhelm Kempff, einem ganz berühmten deutschen Pianisten. Und sie hat mir immer gesagt, ich habe, als ich so alt war wie du, 14 Stunden am Tag Klavier geübt. Das könnte ich irgendwann nicht mehr hören. Und das Schach ging mir ehrlich gesagt besser von der Hand als das Klavierspielen. Das war sehr viel Arbeit und die Konzerte haben wahnsinnig genervt. Ich war damals 15, da hat man auch was anderes vor. Und ja, deswegen habe ich mich dann, ich glaube, mit 16 entschieden, nur noch Schach zu spielen. Gut, Schule gab es ja auch noch, später Studium. Aber das Schach hat mich wirklich begleitet bis zu meinem ersten internationalen Meistertitel, als ich, glaube 20 war. Aber dann kam schon die nächste Leidenschaft in meinem Leben. Und diese Leidenschaft, das klingt vielleicht ein bisschen lustig, hat mich dazu geführt, Mönch zu werden und mit den weltlichen Leidenschaften erstmal aufzuhören und mich ganz meiner spirituellen Leidenschaft, meiner spirituellen Reise zu widmen. Und dann habe ich erstmal wirklich von einem Schlag aufgehört, Schach zu spielen und Klavier zu spielen. Das war ein sehr, so, sehr, sehr starker Einschnitt in meinem Leben.
Ja, diese Extremen sind das. Genau das möchte ich heute auch ein bisschen vermitteln, wie groß deine Leidenschaften sind in allen polaren Sichtweisen. Du gingst dann nach Indien, wurdest dann auch Mönch über Jahre hinweg und hast dann auch die ganze Bhagavad Gita studiert und übersetzt. Dann hast du noch. Und irgendwann kamst du ja wieder zurück, oder? Nein, du hast noch Quantenphysik studiert in wann war denn das?
Da fließt jetzt einiges ineinander. Da fließt wirklich einiges zusammen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich zunächst einmal, als ich 18 war, angefangen habe, Physik zu studieren. Und diese Leidenschaft für die Naturwissenschaft, die ich jetzt in diesem Kurzdurchlauf durch meine Jugend eigentlich fast nicht, über die ich bisher nicht gesprochen habe, das ging auch so 15, 16 Jahren los, dass ich also natürlich wie jeder Mensch in dem Alter, wie wirklich jeder Mensch in dem Alter, die Frage stellt, was soll das eigentlich hier alles? Nicht? Das ist das Ausbrechen aus der Gewissheit, die das Elternhaus noch irgendwie geliefert hat und die Gewissheit dessen, was man in der Schule lernt. Das ist doch das Alter, wo wir das alle hinterfragt haben und uns gefragt haben, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Mhm. Und jeder Mensch hat so um diese Zeit so ein ganz besonderes Erlebnis. Ich nenne das immer das Gralserlebnis, das ist so ein erstes Durchschauen hinter den Vorhang. Und man sieht so ein bisschen den Sonnenaufgang der spirituellen Wirklichkeit, der Wahrheit hinter dem Vorhang. Und das war bei mir genauso. Ich glaube, so mit 16 hatte ich einen ersten Blick auf eine andere Wirklichkeit. Das war durch Musik, überweltliche Musik, die mich bis heute begleitet. Und entbrannte auch in meinem Herzen dieser Wunsch, ein tiefgreifendes spirituelles Leben zu führen. Also eigentlich umzuschalten von der Idee, das Leben ist für die materielle Entwicklung materieller Eigenschaften und Reichtümer da. Das kam bei mir also sehr früh auf den Ansatz, das Leben ist eine spirituelle Schule, ist also eine Schule, die uns helfen soll, in einer Verkörperung, also in diesem Körper, mit allem, was das bedeutet, unsere spirituelle Wesenheit zu leben, also unsere Ewigkeit zu leben, in der Zeitweiligkeit, unser Allwissen zu leben, in der ja fast Unwissenheit, die uns umgibt, und unser strahlendes spirituelles Licht zu leben in einer Welt, in der alles jeden Tag auch wieder verdunkelt wird. Es gibt ja Licht und Dunkelheit in dieser Welt und in dieser Polarität wirklich eine Erfahrung als Mensch zu machen. Ja, wir sind ja ein spirituelles Wesen, das eine menschliche Erfahrung macht und nicht umgekehrt. Wir sind kein Mensch, der nach spirituellen Erfahrungen sucht, sondern wir sind in diese Welt hineininkarniert und sollen das auch ganz machen, mit unserem Ganzen, mit uns allem, was wir sind. Ja, und das ist etwas, was mich sehr früh bewegt hat. Und aus diesem Grund habe ich auch Physik studiert, weil ich glaubte, die Naturwissenschaften sind der Ort, wo ich diese Wahrheit am objektivsten finden kann, frei von Meinung, frei von subjektiven Wegen, die es genug gibt. Ja, ich hatte mich schon mit vielen verschiedenen Religionen beschäftigt, aber ich dachte, Naturwissenschaft ist eine Sprache, die auf der ganzen Welt gesprochen wird. Und diese Begeisterung trägt mich bis heute. Ich glaube, die Wissenschaft ist eine der, wenn nicht sogar die beste Institution, die die Welt jemals hervorgebracht hat. Wenn man sich mal überlegt, es gibt Zehntausende von Universitäten, die gibt es in Russland, die gibt es sogar im Nordkorea, die gibt es im Iran, die gibt es in USA, die gibt es hier in Deutschland. Und diese Wissenschaftler sprechen letztlich frei von Ideologien, alle die gleiche Sprache. Man sagt immer, die Sprache der Wissenschaft ist schlechtes Englisch. Aber dieses schlechte Englisch versteht man überall, aber es geht nicht um das Englisch, das ist schon mal toll, eine gemeinsame Sprache, sondern es geht um die Sprache, die die Wissenschaftstheorie und die wissenschaftliche Kommunikation und dieser kritische Herangehensweise der Wissenschaft, die alles ständig immer wieder hinterfragt. Und es bedarf nur eines abweichenden Ereignisses, um eine ganze Theorie über den Haufen zu werfen. Und ich glaube auch heute noch daran, dass die Wissenschaft der Menschheit sehr viel mehr Gutes tun könnte, als sie das heute tut. Das Problem ist, sie ist da, das ist gut, aber sie ist einseitig. Mhm. Sie beschäftigt sich also nur mit der materiellen Seite, der quantitativ messbaren Seite und der reproduzierbaren Seite des Lebens. Genau. Das heißt, nur etwas, was reproduzierbar ist, kann man letztlich messen. Eine einmalige Messung ist immer nur eine Anekdote, ist niemals die Basis für wissenschaftliche Erkenntnis. Und auf der anderen Seite, im Leben ist alles einmalig. Also wir können nicht mal diesen Moment wiederholen. Wir können uns zwar versuchen, nächste Woche wieder ins Studio zu setzen und ich hier an den gleichen Platz, aber das wusste schon Heraklit, man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen.
Ja, also ja, ein ganz und gutes insofern, Beispiel, ja. Ganz gutes Beispiel.
In der Wissenschaft, die Wissenschaft basiert ja auf der Erkenntnis der Aufklärung, auf den Erkenntnissen Kants und seiner Zeitgenossen und Humes, die sagten, alle Erkenntnis beruht auf Wahrnehmung. Und deswegen konzentrieren wir uns auf die Wahrnehmung unserer Sinne und dann werden die Sinne durch Messgeräte erweitert. Aber wir haben ja auch diese innere Wahrnehmung. Wir haben auch die Wahrnehmung unseres inneren Raums, unseres Unbewusstens, Wahrnehmung von spirituellen Erkenntnissen. Nicht spirituellen Erkenntnissen, sondern spirituelle Wahrnehmung.
Ich weiß, lieber Markus, ich weiß, wohin die Reise jetzt gerade geht. Das ist ein anderes Sendeformat. Da sind wir nämlich schon auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, wo mein Herz auch aufgeht. Aber ich möchte gerne noch bei Markus Schmicke bleiben im Moment. Du gingest ja, du hast Physik studiert in Indien oder in Deutschland?
Nein, ich habe in Deutschland in Hannover zum Vordiplom. Bin dann noch zum fünften Semester habe ich auch noch in Hannover gemacht. Das war übrigens interessant. Fünften Semester gab es einen richtig abgefahrenen Dozenten an der Universität, Dr. Harms. Und der hielt eine Ringvorlesung, der metaphysische Mensch. Und in dieser Ringvorlesung hat er all diese Themen angesprochen, die das Bewusstsein, außerkörperliches Bewusstsein, extrasensual perception, Reinkarnation, die plötzlich dieses ganze Wissen in mir wiedererweckt haben. Es war das fünfte Semester und danach bin ich nach Heidelberg gegangen zum Hauptstudium, weil vor allem dort wurde auch Philosophie angeboten. Und ich habe dann Philosophie zum Nebenfach, zum Diplom studiert, bei dem Professor Scheibe und anderen Professoren, Schüler von Karl Friedrich von Weizsäcker. Und das war noch in Deutschland. Mhm. Aber das Studium selber hat dann die Fragen generiert, die das Studium selber und auch die ganze Physik nicht mehr beantworten kann. Und deswegen wusste ich zu einem gewissen Zeitpunkt, ich muss mich ganz konsequent einem anderen Weg widmen, nämlich dem spirituellen Weg.
Das war sicher sehr eine eindrucksvolle Zeit da in Indien, wo du da erlebt hast. Und irgendwann hast du ja dann auch den Entscheid gefällt, wieder rauszugehen aus Indien. Ich weiß, du warst dann noch irgendwie noch als Sänger unterwegs. Ja. Ich glaube, ich irgendwie an eine Szene zu erinnern, wo du, glaube ich, noch irgendwie einen Kanzler, eine Bibel in die Hand gedrückt hast, oder?
Ja, das war Willy Brandt. Das war keine Bibel, sondern es war tatsächlich eine Bhagavad Gita.
Gut, gut.
Die ich Willy Brandt auf einer Wahlkampfveranstaltung vor 30.000 Leuten auf dem Schlossplatz in in Stuttgart auf der Bühne überreicht hatte, nachdem einige Polizisten versucht haben zu verhindern, dass ich die Treppe hochkomme, aber ich war schneller. Ja, das war eine Sturm- und Drangzeit, wo ich also versucht habe, meine eigenen spirituellen Erkenntnisse jetzt an andere auf ungewöhnlichste Art und Weise weiterzugeben. Und in der Zeit habe ich auch sehr viel gesungen, sehr viele Mantras aufgenommen. Da wurden sogar CDs aufgenommen, die man jetzt noch im Internet hören kann.
Super. Und dann kam ja irgendwann die Idee aus der reinen, aus die materielle Sichtweise, die du erlebt hast und eben diese Bewusstseinsebene, die du eigentlich studiert und erlebt hast, zusammenzufügen in einem System, wo man dann letztendlich in der Lage ist, Informationsfelder zu lesen. Und daraus ist ja dann eben diese ganzen Technologie entstanden von dir, diese namens Timewaver, diese Geräte, wo man im Informationsfeld lesen kann. So, und dahinter steckt ja auch eine ganz große Physik heutzutage schon. Ich weiß ja, du schreibst viele Arbeiten darüber, es publizieren auch viele andere Wissenschaftler über Informationsfelder. Wie ist heute der Stand der Dinge so in der Akzeptanz in der Wissenschaft?
Also ich bin ganz erstaunt eigentlich, gerade in diesem Jahr habe ich mich wieder sehr intensiv mit der Grundlagenforschung beschäftigt. Grundlagenforschung zu zwei Themen. Auf der einen Seite das Informationsfeld selber als die Basis von Wirklichkeit. Denn Information ist die tiefstmögliche Ebene von Existenz, die uns bisher begegnet ist durch die Quantenphysik. Und auf der anderen Seite Frequenzen als eine Art energetischer Ausdruck von Information, weil reine Information ist zunächst einmal nicht zugänglich und Information bedarf immer einer Übersetzung in Energie und das sind immer Schwingungen und diese Schwingungen haben eine Frequenz. Deswegen ist die Frequenz eine Art Sprache, in der man sprechen kann, um mit dem Informationsfeld zu kommunizieren und das auch von den grundlegenden biologischen Prozessen verwendet wird. Mhm. Und damit habe ich mich intensiv beschäftigt. Diese große Frage, also Information, Energie, Transformation, welche Rolle spielen Frequenzen dort? Dann bin ich gerade in den letzten Monaten auf hochinteressante Forschungsgruppen, beispielsweise in den USA, die auch international aktiv ist im Bereich Evolutionsbiologie getroffen, die davon ausgehen, dass jede Zelle, und die Zelle ist ja die Grundlage des menschlichen Lebens, jede Zelle eine Art selbstorganisierender, das kann man sicher zustimmen, selbstorganisierender, aber auch selbstreflektierender Organismus ist. Und diese Selbstreflexion führt dazu, dass die Zelle wahrnehmend ist. Also sie hat ihre eigene Wahrnehmung und sie sprechen der Zelle sogar damit eine eigene Art von grundlegendem Bewusstsein zu. Und da sie ständig einen Informationsaustausch mit ihrer Umgebung hat, entwickelt schon die Zelle ein eigenes Informationsfeld. Und das ist das individuelle Informationsfeld der Zelle. Und spannend ist ja, dass so ein Körper wie der menschliche aus Milliarden von Zellen besteht, die jetzt plötzlich nicht mehr nur ihrem eigenen Zweck dienen, nämlich selber zu überleben, sondern die irgendwann einen Paradigmenwechsel gemacht hat in der Evolution. Und dieser Paradigmenwechsel war, anstatt zu denken, wie kann ich jetzt selber überleben, das Bewusstsein auszurichten auf die Frage, wie kann ich den Organismus unterstützen, in dem ich lebe, sodass ich eine viel größere Wahrscheinlichkeit habe, selbst zu überleben.
Spannend.
Und das spannend. War ein gewaltiger Schritt, ich sag mal, in der Evolution. Ich sag's jetzt mal provokativ im Bewusstsein der Zellen. Und durch diese Veränderung im Bewusstsein, in der Wahrnehmung und damit in den selbstorganisierenden Prozessen und den selbstreflektiven Prozessen hat sich sozusagen das individuelle Informationsfeld der Zelle angeknüpft an dieses umfassende Informationsfeld des menschlichen Körpers. Das nenne ich oder das nennen wir den bioenergetischen Körper oder das bioenergetische Feld des Menschen. Und an dem hängen die kleinen bioenergetischen Felder der Zellen dran. Und so wird das Ganze zu einer gewaltigen Informationsfeldarchitektur, die nach Ansicht dieser Wissenschaftsgruppen von, da ist William Miller, einer der führenden Wissenschaftler, der auch sehr viel publiziert dazu, auf sehr hohem Niveau, der praktisch darin den Motor der Evolution sieht. Also das ist nicht einfach nur ein zufälliges sich vorantasten durch Mutationen, sondern das ist ein akkumulatives Lernen aller Zellen zusammen, die gemeinsam an einer Art globales Informationsfeld anknüpfen. Und darin, in diesen Konzepten, die dort mittlerweile sehr schön erarbeitet wurden, finde ich natürlich unseren Ansatz, der auch Time-Weaver zugrunde liegt und auch Healy zugrunde liegt, en Detail wieder.
Lass uns nachher doch gleich noch eine Sendung über Informationsfelder machen, weil es gibt niemanden, der es so schön erklären kann, dass wir es alle verstehen. Ich möchte gerne noch zwei Fragen stellen für die nächsten 3-4 Minuten, bitte, lieber Markus. Kannst du kurz mit wenigen Worten erklären, was kann man heute schon über das Informationsfeld? Und was ist die Vision von Markus Schmiecke, wohin die Reise noch hingehen wird?
Ja, den ersten Weg, meine Ideen über die Arbeit im Informationsfeld umzusetzen, war ja vor mittlerweile 13, 14 Jahren der Time Waver. Time Waver bedeutet to wave, also über die Zeit hinweg zu kommunizieren oder mithilfe der Zeit zu kommunizieren. Das wäre auch ein eigenes großes Thema. Über das Räumliche hinaus und über das Räumliche hinaus geht direkt ins Informationsfeld. Und wir haben das zunächst mal realisiert. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir dahin gekommen sind mit Anwendung im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit. Und das ist, worauf wir uns in den letzten 10 Jahren mindestens konzentriert haben, Konzepte zu entwickeln, wie man mit Informationsfeldanalysen und Optimierung den Menschen unterstützen kann, sodass er dieses große Ziel der ganzheitlichen Gesundheit tatsächlich erfährt. Und ganzheitliche Gesundheit geht ja weit über den einzelnen Menschen hinaus und betrachtet ihn wiederum, genau wie die Zelle im Organismus ist, so sind wir im Organismus dieses Planeten. Und wir sind aber auch in sozialen Organismen. Wir haben, wie die Zelle sich mit anderen Zellen austauscht, also die berühmte Zellkommunikation, leben wir vom Austausch mit anderen Menschen. Und all das trägt zu dem individuellen und dem globalen Informationsfeld bei.
Also wie die russischen kleinen Puppen, oder? Wie die russischen Puppen, oder? Mamuschka heißen sie, glaube ich. Ja. Zuerst der Mensch und dann drumherum die Familie und dann das Haus.
Gut, ich muss dir was zeigen, nicht weggelaufen.
Ja, super. Ist nur eine Live-Sendung. Verschwind du nur mal, ich bleib mal da sitzen. Wir haben ja noch 2 Minuten.
Ich bin schon wieder da, aber ich wollte dir meine Mamuschka zeigen.
Ach, du hast eine, super.
Die steht auf meiner Vitrine hier draußen. Aha. Wird immer bewundert. Schaut euch mal die Mamuschka an, wer ist das?
Ja, die Mama, die Mutter.
Das ist die Mutter der Nation, Angela Merkel. Aber wer ist da drin?
Ja, der Schröder.
Ganz genau. Und wenn ich jetzt ein paar Etagen weitergehe, dann lande ich tatsächlich nicht nur bei Helmut Schmidt, der so schön gesagt hat, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen, sondern ich lande bei Willy Brandt, dem ich damals die Bhagavad Gita geschenkt habe.
Super.
Und er hat mir versprochen, sie zu lesen.
Super. Markus, ich habe es verstanden. Ich weiß ja, es gibt Dutzende, Hunderte Ärzte, die heute auch schon mit solchen informationsbasierten Geräten arbeiten. Ich kenne selber sicher 20, 30 Stück, die da schon im Studio waren. Ich weiß, es gibt auch Leute, die machen größere Felder wie Häuser, wo sie entstören. Ich weiß, es wird in den Schmerztherapien genutzt über Frequenzanalysen. Kannst du mir noch in einer Minute eine Vision zeichnen? Wohin geht die Reise von Markus Schmiecke?
Die Reise von Markus Schmiecke ist nicht alleine an diese Dinge gebunden, weil ich weiß, ich bin dann eine reisende spirituelle Seele in dieser Welt, die auch diese Welt irgendwann wieder verlassen möchte. Aber bis dahin möchte ich noch wirklich einen Beitrag leisten. Sagen wir es mal ganz einfach, einen Beitrag dazu leisten, dass das Bewusstsein der Menschen, vor allem mein eigenes natürlich erstmal, alles integriert, was dazugehört. Also wir sind als Menschheit auf dem Weg zum integralen Bewusstsein, das eben Denken, Fühlen, Intuition, Empfinden, das Wissenschaft, Kunst, Spiritualität, Arbeit mit dem Körper, all dieses umfasst. Und diese große Integrationsarbeit wird zu einem sehr viel differenzierten Bewusstsein führen. Einer Art integralen Bewusstsein, von dem wir im Moment noch ein Stück entfernt sind. Und ich weiß, dass es viel Schmerzen bedeutet auch, aus diesem dualistischen Bewusstsein, in dem wir seit der griechischen Antike schon stecken, den nächsten Schritt zu machen in ein mehrwertiges, ein differenziertes Bewusstsein, das aber gleichzeitig seinen inneren spirituellen Wesenskern findet. Und das ist mein eigener Weg und ich kann auch in die Welt nur das beitragen, was ich selber verwirklicht habe. Das ist eigentlich meine persönliche Vision. Möglichst mich selber zu verwirklichen und der Menschheit dabei zu helfen, bei diesem Transformationsprozess zum integralen Bewusstsein hin zu unterstützen.
Aus dem Schein raus in das Sein rein. Kommt mir das so schön in den Sinn. Lieber Markus, ganz herzlichen Dank für die Freude, dass du dir die Zeit genommen hast, uns dir deine Geschichte zu erzählen, so innerhalb von 25 Minuten. Da gibt's noch viele Ecken und Kanten, das weiß ich. Aber ich wollte Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach mal zeigen, wie so ein Genie entstanden ist und was er so alles gemacht hat auf seinem Leben von wirklich extremen Situationen, wie er seinen Horizont weiterentwickelt hat und jetzt genau dort steht, wo ich eines Tages auch mal hin will, nämlich wirklich tief ins Bewusstsein, sich damit zu beschäftigen, denn ich denke, hier oben ist die Königsklasse für uns allen, wenn wir da ins Herz kommen, ins Bewusstsein kommen und uns allen Konsequenzen auch bewusst sind, was wir tun, was wir denken und was wir fühlen. Lieber Markus, noch eine Ergänzung deiner Seite?
Ja, nochmal an alle die Inspiration, ihr eigenes Genie, wie gesagt, ich muss das hier wieder zurückgeben am Ende, zu finden und zu suchen. Und das können nicht nur Kinder, wir sind letztlich tief in uns alle noch Kinder und können, egal in welchem Alter wir sind, dieses Wahnsinnspotenzial, was in uns ruht, noch entwickeln. Und wir müssen einfach nur unserer Intuition und unserem Interesse folgen und unserem Herzen.
Danke herzlichst, lieber Markus. Und danke Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Alles Gute, machen Sie es gut, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.